English Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Aus dem noch bewölkten Warschau begrüßt Sie Joachim Ciecierski an diesem Freitag. Schön, dass Sie dabei sind. Vor 82 Jahren erhoben sich die Soldaten der polnischen Heimatarmee gegen die deutschen Besatzer. 63 Tage lang kämpften sie um die Freiheit Warschaus, in der Hoffnung, dass die Rote Armee der eingeschlossenen Stadt zu Hilfe kommen würde. Doch diese Hilfe blieb aus. Nach der Niederschlagung des Aufstands zerstörten die Nationalsozialisten Warschau nahezu vollständig. Hunderttausende Menschen verloren ihr Leben. Die polnische Hauptstadt lag in Trümmern. Angesichts dieses ungeheuren Ausmaßes an Leid und Zerstörung stellt sich bis heute eine zentrale Frage. War der Warschauer Aufstand gerechtfertigt? Zuerst aber die Nachrichten. Polens Präsident Karol Nawrocki hat zum ersten Jahrestag seiner Amtseinführung eine positive Bilanz seiner bisherigen Amtszeit gezogen. Bei einer Veranstaltung vor dem Präsidentenpalast in Warschau am Donnerstag erklärte er, er wolle die Stimme aller Polinnen und Polen sein. Außerdem hat Nawrocki der Ukraine weitere Unterstützung im Kampf gegen Russland zugesichert. Es liegt im Interesse Polens, dass die Ukraine und die ukrainischen Soldaten möglichst erfolgreich gegen die postsowjetische Russische Föderation kämpfen und sie so weit wie möglich von Polen fernhalten. Sollen sie dort die Sowjets töten, die sie angegriffen haben? Das schmerzt uns Polen nicht, sagte der Präsident. Zugleich machte Nawrocki deutlich, dass die Unterstützung Kiews Grenzen habe. Zum strategischen Interesse Polens gehört auch, dass in Warschau und in Polen keine Bandera-Flaggen wehen, sagte Nawrocki mit Blick auf Symbole ukrainischer Nationalisten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Mit Blick auf die Beziehungen zu den USA forderte Nawrocki Fortschritte beim Aufbau einer dauerhaften amerikanischen Militärpräsenz in Polen. Die ukrainische Botschaft hat die Schändung eines Denkmals für Kämpfer der ukrainischen Aufstandsarmee UPA im ostpolnischen Dorf Liski scharf verurteilt. In einer am Donnerstagabend veröffentlichten Erklärung sprach die Botschaft von einem weiteren Akt des Vandalismus gegen eine ukrainische Gedenkstätte. Unbekannte hätten das Denkmal beschädigt und damit dessen Charakter als Erinnerungsort verletzt. Das Monument erinnert an UPA-Kämpfer, die im Februar 1946 im Kampf gegen die Rote Armee ums Leben kamen. Die diplomatische Vertretung äußerte sich zudem besorgt über eine aus ihrer Sicht zunehmende Zahl feindseliger Vorfälle gegen Ukrainer in Polen. Das Denkmal war bereits mehrfach Ziel von Beschädigungen. Im vergangenen Jahr wurde der Gedenkstein unter anderem mit weißer und roter Farbe besprüht. In Polen beginnen die Vorbereitungen für den Besuch von Papst Leo XIV. Der Besuch ist für das Jahr 2028 geplant. Der genaue Termin der Reise steht noch nicht fest. Drei Päpste haben Polen bisher insgesamt 11-mal besucht. Johannes Paul II. Kam 9-mal nach Polen, Benedikt der 16. besuchte das Land 2006 und Papst Franziskus reiste 2016 anlässlich des Weltjugendtags nach Polen. Schwere Gewitter mit außergewöhnlich großem Hagel haben im Nordosten Polens erhebliche Schäden verursacht. Besonders betroffen waren die Regionen Ermland und Masuren, wo sogenannte Superzellen über das Gebiet zogen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden Dächer beschädigt, Autoscheiben zerstört und örtlich die Stromversorgung unterbrochen. Auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken sind beschädigte Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben sowie durchlöcherte Hausdächer zu sehen. Neben dem Hagel brachten die Gewitter heftige Regen und schwere Sturmböen. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit der Presseschau. Im Gespräch mit der Rzeczpospolita kritisierte General und Kommentator Roman Polko das polnische Warnsystem nach dem Vorfall mit einem russischen Marschflugkörper, der vor wenigen Tagen im Osten Polens eingeschlagen war. Im Interview erklärt der frühere Grom-Kommandeur, dass polnische Kampfflugzeuge gestartet seien, als russische Raketen und Drohnen Kurs auf die polnische Grenze nahmen. Die Bewohner der Grenzregionen hätten jedoch zuvor keine Warnung erhalten. Man hätte die Menschen informieren können, dass eine solche Gefahr besteht. Stattdessen wurde der Alarm erst 5 Minuten danach ausgelöst, als eine der Raketen bereits auf polnischem Gebiet eingeschlagen war und keine Gefahr mehr darstellte, beklagt sich Polko. Ein Alarm sollte so früh ausgelöst werden, dass die Menschen noch reagieren können und wüssten, wie viel Zeit ihnen bleibe. Der General kritisiert auch den Inhalt der Warnmeldungen. Selbst die SMS, die vorbereitet, aber letztlich nicht verschickt wurde, habe nur allgemeine Formulierungen enthalten. Luftgefahr. Beachten Sie weitere Mitteilungen und folgen Sie den Anweisungen der örtlichen Behörden. Sowas vermittle keinerlei konkrete Informationen. Wie Polko betont, sollten die Bewohner der Grenzregionen konkrete Warnungen erhalten. Seiner Ansicht nach sollte Polen von den ukrainischen Erfahrungen lernen, um sein Warnsystem möglichst wirksam zu gestalten. Wir leben im 21. Jahrhundert, verfügen über künstliche Intelligenz und können zahlreiche Warnmeldungen vorbereiten, die je nach Region gezielt an die Menschen verschickt werden, heißt es im Blatt. In der Ukraine lässt sich auf Karten verfolgen, aus welcher Richtung die Angriffswaffen kommen. Man kann erkennen, ob es sich um Drohnen handelt, die ihr Ziel erst in 2 oder 3 Stunden erreichen, oder um ballistische Raketen. Und genau deshalb glaubt Polko, dass das Regierungszentrum für Sicherheit den jüngsten Vorfall nicht zufriedenstellend bewältigt habe, lesen wir in der Rzeczpospolita. China dränge zunehmend auf ein Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Jakub Mielnik schreibt im Wochenmagazin Wprost, dass Peking dabei auch befreundete Staaten Russlands als Vermittler einsetze. Demnach soll der kasachische Präsident Russlands Diktator Wladimir Putin vor kurzem zu einem Ende des Krieges gegen die Ukraine gedrängt haben. Wie wir lesen, signalisiere Peking nicht zum ersten Mal Unzufriedenheit über den Verlauf des Krieges gegen den Westen, den Russland in der Ukraine führe. China unterstütze Putin zwar weiterhin, vermeide jedoch, die politischen Kosten einer möglichen russischen Niederlage mitzutragen. Ein Scheitern Moskaus würde nach Ansicht des Autors auch die internationale Position Pekings belasten. Anzeichen dafür, dass Putin die Kontrolle über den Krieg verliere, seien nicht nur in China, sondern auch in den USA zu erkennen. Die US-Regierung scheine zunehmend einzusehen, dass ihre Hoffnungen auf einen Neustart der Beziehungen zu Russland auf Kosten der Ukraine kaum Aussicht auf Erfolg hätten. Der in Washington lange kühl behandelte ukrainische Präsident sei zuletzt von US-Präsident Donald Trump ungewöhnlich herzlich empfangen worden. Volodymyr Zelensky kehrte mit Zusagen über eine deutliche Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung sowie mit lobenden Worten Trumps aus Washington zurück. Noch vor wenigen Monaten hatte Trump ihn im Oval Office scharf kritisiert. Wie der Autor abschließend schreibt, hätten Trump und sein Umfeld nach mehr als einem Jahr erfolgloser Versuche, Putin entgegenzukommen, offenbar erkannt, dass ein möglicher Neustart der Beziehungen zu Russland den Vereinigten Staaten mehr schade als nutze. Vielen Wählern des rechten Lagers schwindet zunehmend die Motivation. Selbst die engagiertesten Anhänger würden sich inzwischen von den Politikern abwenden, die sie noch vor kurzem unterstützt haben, schreibt Jacek Liziniewicz für das konservative und oppositionsnahe Portal Niezależna. Der Autor erinnert an den Präsidentschaftswahlkampf. Damals habe der heutige Kandidat der von Recht und Gerechtigkeit angeführten Opposition für das Amt des Ministerpräsidenten, Przemysław Czarnek, einem Wähler entgegnet, er tue niemandem einen Gefallen, wenn er sich zu Hause über Polen streite. Wer aus Enttäuschung über Andrzej Duda, Karol Nawrocki oder irgendeinen fetten Kater aufhöre, sich einzusetzen, werde Polen verlieren. Nach der Spaltung der PiS würden diese Worte jedoch wie ein bitterer Scherz wirken. Die Politiker des rechten Lagers würden zeigen, dass sie selbst nicht dem Weg folgen, den sie ihren Anhängern empfohlen hätten. Zwar würden sie weiterhin viel über Polen und die Gefährdung der Souveränität sprechen, am Ende würden sie sich doch über Posten und persönliche Einflüsse zerstreiten. Denn worum geht es bei dem Konflikt innerhalb der PiS? Sicher nicht um grundlegende politische Überzeugungen, unterschiedliche Vorstellungen von der Rolle Polens oder einen Streit über Werte. Vielmehr handelt es sich um einen Machtkampf um Ämter, sowohl um künftige als auch um derzeitige, sowie um den Ausbruch persönlicher Feindschaften. Hinzu komme, dass der Konflikt ausgerechnet in einer Phase eskaliere, in der der Premierminister Donald Tusk eine seiner schwersten Imagekrisen seit 2023 erlebe. Lichnkewitsch glaube daher, vielen Wählern des rechten Lagers schwinde inzwischen die Motivation. Selbst die engagiertesten Anhänger würden sich von den Politikern abwenden, die sie noch vor kurzem unterstützt haben. Angesichts der gegenseitigen Angriffe verlieren sie den Glauben an das politische Narrativ. Offenbar sei die Bedrohung für Polen nicht so groß, wenn sich ihre Partei vor allem mit sich selbst beschäftige. Ein solches Denken führe in die Irre und ende mit einer Niederlage. Und dabei gehe es nicht nur darum, dass Politiker verlieren. Polen werde verlieren, lautet Nijinkiewicz's Fazit auf Niezależna. Und soweit die Presseschau. Sie hören den polnischen Rundfunk. Die Widerständer kämpften gegen die deutschen Besatzungstruppen 63 Tage, bevor sie angesichts der aussichtslosen Situation kapitulierten. Die Hauptstadt wurde nach der militärischen Auflehnung fast völlig von den Nazis zerstört. Es sollte aber ganz anders kommen. Anfangs verzeichnete die Heimatarmee Erfolge. Man rechnete damit, dass die Kämpfe einige Tage dauern werden, bis zum Anrücken der Roten Armee. Aber Stalin hat es den Deutschen erlaubt, den Aufstand zu unterdrücken. Am 1. August 1944 brach in Polen der Warschauer Aufstand aus. Zu den Waffen gegriffen haben damals 25.000 Soldaten der polnischen Untergrundarmee, Armia Krajowa. Die Widerständer kämpften gegen die deutschen Besatzungstruppen 63 Tage, bevor sie angesichts der aussichtslosen Situation kapitulierten. Die Hauptstadt wurde nach der militärischen Auflehnung fast völlig von den Nazis zerstört. Es sollte aber ganz anders kommen. Anfangs verzeichnete die Heimatarmee Erfolge. Man rechnete damit, dass die Kämpfe einige Tage dauern werden, bis zum Anrücken der Roten Armee. Aber Stalin hat es den Deutschen erlaubt, den Aufstand zu unterdrücken. Im Studio begrüße ich unseren Kommentator Janusz Stitzner. Herr Stitzner, wieso brach der Aufstand aus?
Ich denke, er brach deswegen aus, weil die Mehrheit der Soldaten der Heimatarmee, der Untergrundarmee und die Mehrheit der Warschauer Bevölkerung ihn wollten. Es gibt immer wieder, die Frage wird aufgeworfen, war das nicht sinnlos, so einen Aufstand anzufangen? Am Ende eine völlig zerstörte Stadt, 200.000 tote Warschauer, etwa 16.000 tote Soldaten der Heimatarmee.
Aber war es das wert?
Natürlich eine berechtigte Frage, aber wir können sie nur beantworten aus der Situation damals heraus. Das ist das fünfte Jahr der deutschen Besatzung in Polen. Dessen, was überhaupt also passiert ist, während dieser Besatzungszeit, braucht man nicht mehr groß zu schildern. Einer, ich würde sagen, vor allem tiefen Demütigung der Menschen, die hier leben in diesem Land, nicht? Wo sie zu, also verurteilt sind, als Menschen zweiter Klasse, unter Menschen zu leben. Die Heimatarmee, die polnische Armee im Untergrund, die der polnischen Regierung im Exil untersteht, der legalen Regierung Polens, bereitet sich seit 4 Jahren darauf vor. Alles, was sie tut, geht darauf hinaus, diesen Aufstand zu beginnen. In der Situation, wenn die deutschen Truppen zurückweichen müssen und die Russen noch nicht da sind. Ja? Und man hofft auch, damals war eine realistische Perspektive, die sich nicht erfüllt hat, dass es zu einer Situation kommen kann wie 1918. Deutschland implodiert. Die Führung der Heimatarmee sah das kommen nach dem Attentat auf Hitler. Mhm. Es ist zwar misslungen, aber man sagte, wenn sie schon anfangen, gegenseitig umzubringen, dann ist wahrscheinlich dieses Deutschland schon langsam am Ende. Die Russen kommen näher. Wir wollen die Deutschen verdrängen, besiegen, während ihres Rückzugs und die sowjetischen Truppen als der Hausherr hier begrüßen, damit sie und ein freies Polen errichten.
Wieso weigerten sich die Sowjets, den Aufständischen Hilfe zu leisten?
für Stalin hatte damals schon in seinem Tross polnische Kommunisten, die ihm völlig hörig waren, und das vor Augen das Ziel der Richtung eines kommunistischen polnischen Staates. Er wollte mit der Exilregierung nicht mehr und mit der Heimatarmee nicht mehr verhandeln. Er wollte aus Polen ein kommunistisches Land machen. Etappenweise Volksdemokratie hieß es am Anfang, aber 48 begann dann richtig der Stalinismus. Und für diese Heimatarmee war das wie eine griechische Tragödie. Egal, was ich tue, es endet mit dem Tod. Ja, das heißt, bricht der Aufstand nicht aus, heißt es, sie haben den Aufstand nicht gewagt, sie haben letztendlich durch ihre Untätigkeit Hitler unterstützt. Bricht der Aufstand aus, dann heißt es, er ist ohne Verständigung mit der Sowjetarmee oder mit der sowjetischen Führung ausgebrochen. Er ist ein Aufstand gewesen, der nur der Machtübernahme durch die Bürgerlichen diente. Und deswegen, die Heimatarmee hatte eigentlich, jede Wahl war eine schlechte Wahl. Der Aufstand ist dann ausgebrochen am 1. August 1944, als man dachte, die Deutschen befinden sich wirklich auf dem Rückzug. Während dieser Zeit stabilisierte sich die Front und Stalin verlangsamte den Vormarsch. Erst der Prager Brückenkopf auf der anderen Seite der Weichsel wurde erst Mitte September eingenommen und dann standen ab Mitte September die russischen Truppen auf dem anderen Weichselufer und schauten nochmal 2 Wochen zu, bis der Aufstand endgültig unterging. Die Intensität der Kämpfe in Warschau glich der Intensität der Kämpfe in Stalingrad oder um die Eroberung Berlins 1945. Die Stadt wurde praktisch zu einem großen Teil zerstört und das, was Sie gesagt haben, am Ende kam die Kapitulation am 3. Oktober 1944. Die Aufständischen durften als Kriegsgefangene in Gefangenschaft gehen. Sie wurden hier nicht mehr als Banditen behandelt, die vor Ort erschossen werden. Diese Menschen gingen also in die Kriegsgefangenschaft. Die Bevölkerung wurde aus Warschau vertrieben. Die Stadt stand leer. Oktober, November, Dezember bis 16. Januar 45, 3,5 Monate lang war sie menschenleer und die deutschen Brand- und Zerstörungskommandos vernichteten die Stadt planmäßig, das heißt zündeten ganze Straßenzüge an, die noch standen, und dann sprengten die Ruinen. Wenn Sie sich vorstellen, am 17. kommen über die Weichsel die Russen, sie befreien in Anführungsstrichen ein Ruinenfeld, ist ja niemand dort mehr da. So, am 16. Januar, einen Tag vorher, wird noch die städtische Bibliothek in Warschau angezündet und in die Luft gesprengt. Die Zerstörungen sind gigantisch. Und natürlich möchte Stalin letztendlich, dass mit deutschen Händen Leute eliminiert werden, die sowieso im Widerstand geleistet hätten. Ja, darin besteht die ganze Tragödie. Und natürlich die Tatsache, dass man darüber nicht sprechen kann. Der Warschauer Aufstand in der Kette der großen nationalen Aufstände in Polen ein wichtiges Glied, das letzte Glied bis jetzt, nicht wahr? Der Kościuszko-Aufstand, der November-Aufstand, der Januar-Aufstand, dann kommen die Aufstände in Großpolen 1918 und die schlesischen Aufstände und der Warschauer Aufstand 1944. Das ist also die Kette der Aufstände. Und einerseits eine deutliche Markierung dessen, dass Polen sich in seinem Freiheitskampf nicht unterdrücken lässt und bis zum letzten kämpft, und zweitens eine Warnung für die Zukunft.
Für die Zukunft, denn die Entstehung der Freiheitsbewegung Solidarność ist eine Schlussfolgerung aus dem, was geschehen ist. Vielleicht sollten wir keine bewaffneten Aufstände mehr machen, sondern auf friedlichem Wege unsere Freiheit erreichen.
Wenn Sie sich vorstellen, Jaruzelski verhängt am 13. Dezember 81 das Kriegsrecht und es passiert nicht so wie in Deutschland, dass eine RAF in den Untergrund geht oder eine IAA wie in Irland, die dann Bomben legt, die auf Polizisten schießt, die Polizeistationen überfällt, die einen Bürgerkrieg entzettelt, sondern diese Solidarność erweist sich angeblich als schwach, sie lässt sich überraschen, verhaften, internieren, aber am Endeffekt dieser friedliche Widerstand mit Flugblättern, mit Parolen, mit Demonstrationen, mit anderen Formen des friedlichen Protestes bringt ein System des Kommunismus zum Einsturz. Und das ist auch eine Lehre aus dem Warschauer Aufstand gewesen. Deswegen zelebrieren wir ihn so. Deswegen ist er so wichtig für unsere Identität, nicht nur für die Lebenden, sondern für die Nachkommen. Ich denke, der große Anteilnahme der Warschauer Bevölkerung zeigte, dass für viele Menschen immer noch ein Bedürfnis ist.
Trotz Niederlage ist der Warschauer Aufstand Polens Stolz. Wenn Sie in Warschau sind oder einen Ausflug in die Hauptstadt planen, dann sollten Sie unbedingt das Museum des Warschauer Aufstandes besuchen. Janusz Schüssler, vielen Dank für Ihren Kommentar.
Yeah.
Wiktor Smyk sammelt seit über 45 Jahren und damit mehr als ein halbes Leben lang alte Gebrauchsgegenstände. In seiner kleinen Heimatstube im oberschlesischen Mnichus bei Ožimek hat er sie untergebracht. Allesamt erzählen sie die Geschichte von den zwei Gesichtern des technischen Fortschritts und die Geschichte einer Liebe. Marie Baumgarten berichtet.
So manches Sammlerherz wird bei dem Anblick von Wiktor Smyks Heimatstube höher schlagen. So ziemlich alles, was antik anmutet, ist hier zu finden und füllt das ganze Zimmer. Mehr als 40 Jahre Sammlerleidenschaft stecken hierin. Vieles davon hat Smyk vom Flohmarkt aus Holland mitgebracht. Das Lieblingsstück seiner Sammlung ist ein altes Bügeleisen, das tatsächlich noch aus Eisen gegossen wurde. Das ist aber nicht aus Holland. Es stammt aus dem Jahr 1880. Es ist das Bügeleisen meiner Uroma und die gab es ihrer Tochter, bis es schließlich zu meiner Mutter kam. Und meine Mutter sagte mir, ich solle es als Erinnerungsstück an mich nehmen. Deshalb fühle ich eine besondere Verbundenheit zu dem Bügeleisen. So viele Generationen hat es überdauert. Wiktor Smyk stellt das Familienerbstück zurück in die Glasvitrine, die ihm Schutz gibt. Dann weist er mit einem Fingerzeig auf eine andere Ecke des Raumes, wo ein paar alte Leisten stehen, ebenfalls aus Gusseisen gefertigt. Erinnerungsstücke an jene beschwerlichen Tage, als der Schuster jeden einzelnen Schuh per Hand hergestellt hat. Heute eine exquisite Seltenheit, die ihren Preis hat. Jetzt werden Schuhe maschinell hergestellt, serienmäßig. Früher musste ein Schuhmacher die Schuhe nageln und nähen, damit der Mensch bequem gehen kann. Wiktor Smyk ist 71 Jahre alt und lebt in dem rund 130 Einwohnerörtchen Mnichus bei Malapane. 26 Jahre lang, von 1985 bis 2011, war er hier Gemeindevorsteher. Seine kleine Heimatstube gehört zu seinem Elternhaus. Die Anfänge der Heimatstube gehen in das Jahr 1975 zurück. Alles beginnt durch einen Zufall und es ist Ehefrau Anna Smyk, die den Stein ins Rollen bringt. Und zwar mit einem alten russischen Geldstück von 1877.
Ja, ich bin gekommen zu Mnichus, po weselu w czerwcu 1970.
Nach Mnichus bin ich nach meiner Hochzeit gekommen, im Juni 1973 ins Haus der Schwiegereltern. 1975 habe ich begonnen, hinter der Scheune einen Garten anzulegen und dabei habe ich 5 Kopeken ausgegraben. Die habe ich meinem Mann gezeigt und so hat alles angefangen. Seitdem sammelt mein Mann alles, was alt ist, das gefällt ihm.
Tak, mój mąż się to wciągnął, od tej 5 kopiejek zaczął wszystko zbierać, co stare, to mu się to podobało.
Kennst du Kennengelernt haben sich die Smicks vor über 50 Jahren. In diesem Jahr steht die goldene Hochzeit an. Nicht immer ist es leicht gewesen, besonders für Anna Smick. Die heutige Heimatstube ist früher einmal ein Stall gewesen, mit Kühen, ihren kleinen Kälbern und Schweinen. Anna Smick schmeißt den Betrieb gut 20 Jahre lang mit den Kindern allein, denn ihr Mann hatte Arbeit in Deutschland und Holland. Wenn ich früher aus Deutschland zurückkam, warf sie mir vor, Schrott hast du mitgebracht anstatt Süßigkeiten. Ich habe gesagt, Schatz, du kannst doch in Polen mittlerweile alles kaufen. Ich hamstere das, damit unsere Kinder, naja, unsere Kinder sind schon groß, aber damit unsere Enkel und Urenkel sehen können, wie früher gearbeitet wurde. Das hat auch viel Kraft gekostet. Mein Schwager ist Tischler, der hat jetzt für alles Maschinen. Und das Problem ist, der Mensch hat sich von der Arbeit entfernt.
To może sobie gdzieś postawić na przy ścianie, na jakiejś półce i popatrzeć, jak kiedyś ludzie machali tymi heblikami, prawda? I siłę, bo to musiał siłę wydać. Człowiek bardziej jest oddalony od tej roboty.
Die Entfremdung von Mensch und Arbeit beklagte bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Ökonom und Philosoph Karl Marx. Dass früher alles besser gewesen sein soll, eine romantische Illusion. Ihr zu erliegen, da scheint der Mensch wohl nicht drum herum zu kommen, sobald er ein gewisses Alter erreicht hat. Manchmal aber erkennt er doch, Fortschritt kann auch gut sein.
Kupiliśmy po weselu z żoną tą wirówkę, którą tu jest.
Nach der Hochzeit habe ich meiner Frau diese Schleuder gekauft, damit sie die Wäsche nicht mit der Hand auswringen musste, so wie früher die alten Omas. Die haben sich damit die Gelenke kaputt gemacht.
Stawy w tych rękach. To była też mordinga dla takiej kobiety, która była w domu tą gospodynią i pracowała.
Ich bin meiner Frau sehr dankbar, dass sie mir geholfen hat, dass sie die Geschichte lebendig gemacht hat. Sie hat mir sehr geholfen. In jeder Ehe gibt es Sonnenschein und Regen, aber die Liebe, die ist am wichtigsten. Viktor Smick fährt noch immer regelmäßig ins Ausland, um ausgesuchte Sammlerstücke zu erwerben. Seine Frau hat Verständnis.
Und mit dieser romantischen Geschichte sind wir schon am Ende unserer Sendung. Haben Sie ein wunderschönes und entspanntes Wochenende. Am Mikrofon war Joachim Ciecierski. Do usłyszenia.
Jesteś jak wesoły obłok, wędrujący tu.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.